Die Initiative Tragbarer Lebensstil ist eine hannoversche Erfindung, gehe ich jetzt mal von aus, und setzt sich hier ein für das Zusammenspiel, würde ich jetzt mal sagen, das ist das, was ich wahrnehme, von individueller Verantwortung und dem, was Menschen in ihrem eigenen Leben tun können, um ökologisch und sozial sinnvoll zu leben und ihren Beitrag zu leisten zu einer, wie gesagt, ökologisch und sozial besseren Welt. Und dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Probleme strukturelle sind und zu versuchen, das zu verknüpfen. Also auch, was ich wahrgenommen habe, auch in Form von Aktionen, aber auch von öffentlichen Bildungsveranstaltungen und Weiterbildung, nicht nur von den Aktivistinnen, sondern in der Initiative, sondern auch für andere Menschen. Mhm. Treffe ich das ungefähr?
Das klingt wundervoll.
Ja, dann legen wir doch los mit dem Interview. Magst du zunächst etwas ganz kurz zu dir und zu eurer Gruppe, eurer Initiative sagen?
Ja, gerne, Brunhild. Jo, unsere Initiative heißt eigentlich nicht nur Tragbarer Lebensstil, sondern ist noch ein bisschen länger und komplizierter. Vor ungefähr gut anderthalb Jahren, ich glaube sogar schon ein bisschen länger, sind wir zusammengekommen und heißen Auf der Suche nach einem tragbaren Lebensstil. Und genauso sind wir auch entstanden. Also ich bin ein bisschen später dazu gestoßen und wir sind so eine kleine Gruppe, die sich immer in wechselnden Wohnzimmern trifft. Und wir hatten irgendwie alle dieses Gefühl von, ja, irgendwas stimmt nicht. Und es gibt so viele Dinge, auch gerade was so Konsum anging. Bei uns war das erste Thema vor allen Dingen Textilien und Arbeitsbedingungen und warum ist alles so billig. Und wir hatten alle so dieses Bewusstsein, wollten aber mehr machen als nur Secondhand kaufen. Und so sind wir dann halt zusammengekommen und hatten Lust, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die damit zu tun haben, uns selber weiterzubilden und halt nach und nach mehr Lösungsansätze zu finden.
Danke. Bärbel hat ja eben schon einiges zu eurem Anliegen gesagt. Wenn du da noch ergänzen magst, tu das bitte. Ich habe so den Eindruck, dass tragbarer Lebensstil, ich sage es jetzt etwas verkürzt wieder, die Aussage beinhaltet, es gäbe auch einen nicht tragbaren Lebensstil. Und diese Aussage richtet sich an Personen, die diesen untragbaren Lebensstil führen. Ist das nicht eine sehr starke Personifizierung? Wie wird die Rolle von Konzernen gesehen im Verhältnis industrieller Norden, ausgebeuteter Süden? Ist das alles in eurem Spektrum drin oder gibt es Schwerpunkte oder wie stellt sich das dar?
Das war schon mal eine sehr komplexe Einstiegsfrage. Als Initiative haben wir natürlich die Möglichkeit, uns immer wieder selbst zu erfinden und zu gucken, was uns in dem Moment gerade interessiert. Wir haben angefangen mit einer individuellen Ebene. Also so würde ich es jetzt empfinden, wo wir darüber nachgedacht haben, so wie kann man besser konsumieren? Wie kann man irgendwie einen Beitrag leisten, der vielleicht nicht nur passiv, sondern auch aktiv ist? Und tatsächlich in unserer Praxis haben wir auch Veranstaltungen gemacht, hatten Bock, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und vielleicht als Beispiel, da haben wir beide uns ja kennengelernt bei der Veranstaltung und auch vorher, da ging es um die imperiale Lebensweise. Und da haben wir halt eingeladen, wollten über das Thema diskutieren im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Und das war halt für uns ein total wichtiger Punkt, so dieses überhaupt generell, nicht nur jetzt wir selber, sondern auch im Kontext der Welt und der Globalisierung. Und wir sind halt nicht nur wir, sondern wir haben immer auch einen Einfluss auf alles. Und daraus entstehen natürlich dann auch Sachen wie, es ist vielleicht eine individuelle Entscheidung, auf eine Demo zu gehen, aber es hat natürlich auch einen gesellschaftlichen und politischen Folgen.
Ja, wir haben bei der Vorbereitung der Sendung schon ganz heftig darüber gestritten, welche Rolle spielt individuelles Verhalten? Zugespitzt gefragt, können wir mit Konsumverzicht, mit dem Verzicht auf Flugreisen, Autofahren und so weiter die Welt retten? Ich gerate auch persönlich immer wieder an Leute, die sagen, ey, es muss um die Konzernkritik, um den Kapitalismus gehen, was wir persönlich machen, spielt keine Rolle. Wie seht ihr das?
Zum einen, ihr seid so friedlich, ich weiß gar nicht, ob ihr so viel streitet, aber ich finde es natürlich schön, wenn das gleich zur Diskussion gebracht wurde. Ich würde das tatsächlich gar nicht trennen und auch schon gar nicht sagen, entweder oder. Also wie eben schon angedeutet, den Menschen, den wir direkt beeinflussen können, sind immer noch wir selber. Und tatsächlich, jede von uns hat wahrscheinlich schon mal erlebt, dass wir irgendwas machen und damit vielleicht jemand inspiriert haben. Das soll jetzt gar nicht so cheesy sein wie, okay, ich kaufe jetzt irgendwie coole Sachen aus dem Secondhand-Laden, alle meine Freunde so, oh ja, cool, mache ich jetzt auch. Aber tatsächlich ist sowas etwas, was immer wieder vorkommt. Und natürlich ist es auch etwas, was die Gesellschaft nach und nach beeinflusst. Wir alle sind Individuen, aber wir sind halt alle auch miteinander spielen. So, was hast du eigentlich gefragt? Politikgesellschaft? Ja, natürlich ist das wichtig. So, es geht um politische Veränderungen und es geht auch darum, dass die Gesellschaft sich verändert, weil die kleinen Schritte, die jetzt so ein paar Leute in ihrer Blase, so ein bisschen auch wie wir, machen, das ist noch nicht das Ganze. Aber es verändert sich und das ist das Schöne.
Ja, ich finde es persönlich immer ganz schwierig, Sachen anzusprechen. Also bei Geburtstagsfeiern oder Ähnlichem, wenn dann irgendwie diese verdammten Kapseln benutzt werden. Ja. Oder letztens sagte eine Frau, ja, da war ein Geschäft in der Ernst-August-Passage, die gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich dafür nach Hamburg fahren. Ja, und dann denke ich, halte ich die Klappe oder nicht?
Ja, ich kenne solche Situationen. Ich glaube, man muss da so einen ganz eigenen Weg finden. So, man muss wissen, wie ist man drauf. Und ich selber bin jemand, ich mag lieber so ein bisschen Softie sein. Ich bin auch nicht so richtig ein Fan von offensichtlicher Kritik, weil ich glaube, das kann auch so ein bisschen gegenläufig sein. So, oh, die ollen Ökos wieder, die mir hier meine Urlaubsreise versauen, wofür ich ein Jahr lang gespart habe. Das will ich auch nicht sein, sondern einfach aufzeigen, dass ich ein sehr glückliches, erfülltes Leben führe, ohne einmal im Jahr im Flieger zu sitzen.
Ja, okay. Und das ist eine schwierige Situation. Ich empfinde das jedenfalls manchmal. Aber wieder nochmal zu den Konzernen. Sie machen Profite, beuten Mensch und Natur aus und wollen natürlich das auch weitermachen. Mhm. Heißt das nicht, dass es dann letztlich um das System Kapitalismus geht, um das Verhältnis des globalen Nordens zum globalen Süden? Wo wir dann sozusagen die ganze Welt ins Visier nehmen müssen und auch das System Kapitalismus kritisieren müssen?
Ja, schon, ne? Also gut, das ist natürlich immer ein dicker Batzen. So, ja. Kapitalismus ist halt einfach ein allgegenwärtiges Konstrukt gerade, in dem wir leben und aus dem man nicht so einfach aussteigen kann. Aber es ist halt tatsächlich auch die Wurzel von weiß ich nicht wie viel Prozent der Probleme, die wir gerade haben. Und alle möglichen menschenverachtenden Prinzipien, die sich darin einschleichen und festsetzen, natürlich ist das ein Riesenproblem. Ja, es ist natürlich, ich habe darauf auch keine Antwort. Und ich glaube, letztendlich ist es genau das, die Aufgabe, die wir gerade haben, als Individuen, aber auch als Gesellschaft generell, dass wir anfangen zu experimentieren, weil so wie es gerade ist, geht es nicht weiter. Sonst versauen wir es uns mit dem Planeten, wir versauen uns zwischenmenschlich und das ist nichts, wo ich meine Enkelkinder drin leben lassen möchte. Und von daher, eine andere Freude zu finden als zu konsumieren, ist für mich persönlich sehr wichtig. Aber natürlich ist das gesellschaftlich etwas, wo man sagen muss, Unternehmen müssen anfangen, Verantwortung zu tragen für das, was passiert in ihrer Produktion, in ihren Lieferketten.
Ja, das finde ich schon mal ganz toll, dass du das angesprochen hast. Also ein anderes Vergnügen, eine andere Bestätigung seiner selbst und Ähnliches zu finden, ohne dass es Konsum sein muss. Das heißt, wenn ich kaputt bin und möchte etwas Schönes haben, ist es nicht vielleicht sinnvoller, ich treffe mich mit einer Freundin und wir rhabarbern so vor sich hin. Oder aber ich gehe ins Geschäft und kaufe mir 3 Tücher, 5 Jacken und ich weiß es nicht, was noch alles.
Ja. Ja, das ist genau der Punkt. So, Konsum ist ganz viel eine Lustbefriedigung und ich muss sagen, ich bin da selber auch nicht von befreit. Das ist, das gelingt wenigen und ich selber kenne das auch. Ich selber war Teenagerin und weiß noch genau, dass Shoppen Spaß war und auch irgendwie Entspannung. Aber man muss sich selber auch kennenlernen und wenn man keinen Bock hat, mehr damit zu ziehen, dann muss man halt kreativ werden. Sagen, okay, ich habe keinen guten Tag, ich koche mir lieber was Gutes oder ich trinke einen Tee mit einer Freundin, wie du schon gesagt hast.
Ja, wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen bei dem Beispiel, das ich genannt habe. Wie können wir Menschen für diesen solidarischen, tragbaren Lebensstil gewinnen, durch Provokation, durch Verbote, du darfst jetzt nicht mehr, Aufklärung, provokative Aktionen irgendwo in der Innenstadt, Hinweise im privaten Bereich und, ja, wie am besten?
Ja, das alles bitte. Nein, also das ist natürlich auch eine Sache, dafür muss man irgendwie, ich meine, wenn man sich jetzt, wenn wir uns alle daran zurückerinnern, wie wir selber angefangen haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann kann ich mich selber noch gut daran erinnern, dass das ein schleichender Prozess war, wo ich Leute erlebt habe, die ein positives Beispiel für mich waren und ich habe festgestellt, das ist ja gar nicht so schwer. Also das war etwas, was für mich funktioniert hat. Ich selber bin nicht so gut mit provokanten Aktionen. Ich bin da einfach eher so ein Softie, der so ein bisschen so, oh ja, also ich habe da eine Idee und vielleicht wäre das was für uns. Vielleicht kochen wir mal zusammen den Kürbis, den wir irgendwo gerettet haben oder so. Und natürlich gibt es da eigene Sachen für. Klar, Politik, wo du sagst Verbote. Natürlich gibt es da irgendwie Regulierung, die ich für sinnvoll halte. Verbot klingt erstmal ein bisschen auch, kann natürlich auch eine Gegenwehr irgendwie auslösen. Ist auch nicht so das Wahre. Es ist komplex. Gibt dafür keine einfache Lösung. Aber ich glaube, das alles finde ich schon ganz schön.
Ja, hier gibt es eine weitere Frage.
Es gibt eine Zwischenfrage, nämlich, wie rette ich einen Kürbis?
Ja, dieser Begriff retten ist natürlich ein bisschen überspitzt, muss ich sagen. Optimalerweise liegt er irgendwo rum, zum Beispiel in einer Tonne, oder er ist irgendwo bei Freunden über. Im Kühlschrank ist es ein bisschen kalt geworden oder im Nicht-Kühlschrank ist es ein bisschen warm geworden. Dann sagen sie, boah, ich bin übers Wochenende weg und der Kürbis, der macht gleich einen Abgang. Dann sagt man, ja, cool, Kürbis, lecker. Und dann nimmt man sich den mit und kocht was Feines raus. Das ist natürlich jetzt hier im Kontext von weniger Lebensmittelverschwendung, weil wir haben ein Riesenproblem damit, dass wir viele Menschen haben, die alle Hunger haben und wir schmeißen viel zu viel weg. Und Lebensmittel ein möglichst gehaltvolles Leben zu geben, ist natürlich Teil davon.
Ja, unbedingt. Also wenn, ich weiß nicht, es gibt immer wieder Statistiken, wo beschrieben wird, was wegkommt, Klamotten, die nie angezogen werden, Sachen, die übers Internet bestellt werden, die gleich entsorgt werden, wenn sie zurückgeschickt werden und. Also da gibt es ganz viel.
Sprichst du über eine Kürbis, redest du eine Kürbis, aber ich arbeite in eine große Küche. Und diese große Küche jeden Tag, wir haben so viele Essen, das geht im Tonne. Das ist nicht Essen, das ist zum Beispiel dieser Joghurt oder dieser Obst kommt von diesem Patientenzimmer, kommt wieder zurück und das muss alles weg. Und wenn ich sehe, das ist so eine große Kantine Essen, ist das weg. Und das ist, ich weiß nicht, wie kann man machen? Das ist statt eine Kürbis retten oder solche Sache.
Okay, wir sammeln erstmal.
Ja, ich habe einen Artikel im Präsente gelesen. Das war über die Bekleidungsindustrie. Und da war geschrieben, dass letztes Jahr oder jedes Jahr wurde 50 Milliarden Kleidungsstücke verkauft. Und jede fünfte von diesen Kleidungsstücke wurde nicht benutzt in dem Müllgerät.
Ja, das ist, kann ich bedauerlicherweise verifizieren. Also ich selber mache Workshops zum Thema Textilien und Nachhaltigkeit und genau das, diese Tatsache, dass das alles handgearbeitete Stücke sind, die unter meistens brutalen, ausbeuterischen Bedingungen gefertigt wurden und dann hier für so wenig verkauft oder am besten halt gar nicht getragen werden, ist ein Skandal. So, und das ist leider tagtäglich so.
Du hast gesagt, ihr seid eine kleine Initiative. Ihr könnt nicht alles machen. Versucht ihr euch mit anderen Gruppen, Initiativen, Organisationen zusammenzuschließen, weil die Anliegen nicht immer identisch sind, aber ja sich vielleicht überlappen oder sich gegenseitig verstärken können oder ähnliches. Und dann vielleicht auch Aktionen gemacht werden, sich mal vor einen Container zu stellen und zu sagen, hier mit einem Riesenschild liegt so und so viel, was alles noch gegessen werden könnte, wenn nicht da dieses und jenes passiert.
Also Kooperativen haben wir tatsächlich auch viele gehabt, wo es einfach darum geht, dass man sich zusammen an etwas setzt, weil wir haben das natürlich nicht erfunden. So. Also letztendlich sind wir auch nur Nachmacher und Leute, die halt einfach Lust hatten, selber aktiv zu werden. Zum einen muss man dazu sagen, wir sind auch Teil der Clean Clothes Campaign. Also auch das ist ein noch nicht mal ein Kooperationspartner, sondern sind auch eigentlich wir. Wir machen Sachen mit dem VEN. Wir haben die letzte Veranstaltung zusammen mit Fridays for Future gemacht. Also von daher natürlich. Also Zusammenarbeit ist so wichtig, weil ein bisschen kommt es auch auf Masse an.
Ja, natürlich.
Ja.
Damit gesellschaftlicher Druck entstehen
ja,
kann.
Ja, bitte.
Aber ich glaube, diese Gesellschaft ist das, diese Klassenarbeit. Zum Beispiel, ich kenne die, eine Arbeiterin, ja, das verdient ganz wenige Geld mit 1000 Euro oder 1012 Euro. Sie geht im Primark und kauft diese Kleidung und dann wischt zweimal und dann ist kaputt. Mhm. Aber eine ist das zum Beispiel, kauft diese Sekundär und dann, aber das ist eine gute Marke und dann, wenn wischst du das, das wird nicht kaputt. Aber die andere Seite zum Beispiel, das ist die, das ist eine Kultur, ja. Sie geht im Theater oder sie kann auch in diese Kino gehen und die, aber die anderen Leute, sie kennen nur die Arbeit und einfach ein einfaches Einkaufen und das ist immer ein Unterschied zwischen den Menschen und so, wie sie müssen denken. Mhm. Und ich glaube, das ist Gesellschaft hat auch viel und politisch hat auch viel Schuld daran.
Da fällt mir mehreres zum einen. Zum einen genau das, was du sagst, dieses, wenn man nicht so viel Geld hat, dann geht man einfach zu Primark, weil Primark ist jetzt mal ein Laden, der so günstig anbietet und trotzdem modische Sachen anbietet, dass man sich auch als Teil der Gesellschaft fühlen kann für wenig Geld und man nicht einem sofort ansieht, dass man irgendwie beim Secondhand-Laden war. Letztendlich das, was wir machen können, dieses das Feiern, dass wir Klamotten haben, die vielleicht nicht aus dem Laden sind und das aber gegenseitig uns Komplimente für machen, sagen, ja cool, ich sehe, dass das nachhaltiger Kram ist und das ist so unser Schick. Aber tatsächlich ist das nicht die Realität der meisten. Und deshalb würde ich auch niemanden kritisieren wollen dafür, dass sie sagen, ich kann mir einfach ein qualitativ hochwertiges Teil nicht leisten. Aber genau das ist ja auch so pervers, dass man diese billigen Teile einfach mehrfach kaufen muss, dass man am Ende fast keinen eigenen Profit davon hat. Und das ist natürlich Katastrophe, weil man sagt, die Arbeitsbedingungen sind scheiße, wir haben was davon, das stimmt gar nicht, wir haben schlechte Qualität in unserer Kleidung, wir haben Chemikalien in unserer Kleidung und das alles ist natürlich die Schattenseite, die auch wir hier tragen.
Ja, ich wollte gerne noch zwei Sachen ansprechen. Das eine ist die Frage, arbeitet ihr mit Gewerkschaften zusammen? Gibt es da Übereinstimmungen oder ist das Anliegen der Gewerkschaften mehr Lohn, Lohn, Lohn und damit vielleicht auch mehr Konsum, Konsum, Konsum eher kontraproduktiv? Und dann die andere Frage, die ich jetzt noch habe, aber vielleicht gibt es noch weitere von hier aus dem Studio. Arbeitet ihr auch oder versucht ihr auch zusammenzuarbeiten mit Initiativen im globalen Süden, um das jetzt mal wieder so ein bisschen abstrakt zu sagen? Also das sind noch so meine zwei Fragen.
Mhm. Also Frage 1, die Gewerkschaftsgeschichte. Ja, tatsächlich. Einer unserer Mitstreiter in der Initiative ist selber bei einer Gewerkschaft unterwegs und daher kommt es natürlich auch, dass wir diesem Thema Arbeitsbedingungen nicht nur bezogen auf den globalen Süden, sondern auch hier verbunden sind. Und es ist ja nun mal tatsächlich so, dass Arbeitsbedingungen auch hier nicht automatisch fantastisch sind.
Nein.
Und es geht dabei natürlich um mehr als nur zu sagen, ich brauche mehr Lohn. Und selbst das ist ja eine absolut erlaubte Forderung.
Sinnvoll.
Und aber es geht ja auch darum, so wie viele Stunden habe ich, was passiert mit Überstunden, unter was für Sicherheits- oder eben nicht sicheren Bedingungen arbeite ich. Und letztendlich ist es ja ein schönes Hand in Hand zu sagen, uns sind Arbeitsbedingungen wichtig. Das ist etwas, worum wir hier auch kämpfen und warum setzen wir uns nicht zusammen? So. Ich habe da noch ein ganz kleines Beispiel, da warst du ja auch mit dabei. Bei der letzten Veranstaltung hatten wir ja sowohl Ulrich Brandra von der Imperialen Lebensweise, dem Autor, und wir hatten einen Mitarbeitenden von Primark da. Und der hatte erzählt, dass er selber als jemand, der sich gewerkschaftlich oder beziehungsweise sein Betriebsrat super aktiv ist, mit dem Betriebsrat oder der Gewerkschaft in zum Beispiel Sri Lanka sich hat besuchen lassen, es gab da eine Kooperative und das war total augenöffnend für beide Seiten, wie zu sehen, wir wollen irgendwie das Gleiche an unterschiedlichen Orten der Welt, aber wir arbeiten mehr oder weniger für dasselbe Unternehmen und das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Dynamik. Es ist auch super stressig, es gab auch ganz viele Probleme, weil es eben halt die Machtdifferenz zwischen hier und dort, in Anführungsstrichen, ist einfach da und die zu überbrücken ist ganz schwierig, also namentlich Primark kann halt dann sagen, ja, ciao, ist uns irgendwie egal, aber dass da diese Solidarität entsteht, das ist super wichtig und manchmal auch einfach das Wichtigste gesehen zu werden und zu sehen.
Ja, genau, das hat mich bei der Veranstaltung auch sehr beeindruckt. Vielleicht kommen wir auf die Veranstaltung nochmal bei einer anderen Sendung zurück. Mhm. Wichtig mir ist auch nochmal darauf hinzuweisen, auf das Buch von Ulrich Brandt und noch einem weiteren Autor, Imperialer Lebensstil. Es lohnt sich unbedingt zu lesen und kann von mir sehr empfohlen werden. Jetzt die Frage, ob von euch noch Beiträge sind oder ob wir jetzt damit Schluss machen.
Ich habe noch zwei Schlagworte reinzuwerfen, zu denen ich weiß, dass ihr arbeitet. Das eine hast du gerade gesagt nebenher und ich wollte da nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtiger Ansatzpunkt, ist der Lieferketten. Mhm, ja. Also und auch das sozusagen das Denken in Lieferketten, mhm, und die Suche nach dem politischen Ansatzpunkt dabei. Inwiefern ihr das im Blick habt und damit arbeitet? Das ist vielleicht erstmal meine erste Frage. Die zweite ist anders, die stelle ich dann gleich noch. Mhm.
Danke, dass du es nochmal einbringst. Das mit den Lieferketten ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, wo die Logik so bestechend ist und die Praxis so schwach. Wenn Unternehmen hier in Deutschland etwas für viel Geld verkaufen, sich damit eine goldene Nase verdienen, dann heißt das, dass sie tatsächlich international zum Beispiel agieren und dabei einfach das, was in Lieferketten passiert, dafür keine Rechenschaft tragen. Sprich, man kann hier ganz wunderbar in Deutschland sagen, wir achten die Menschenrechte, bei uns gibt es keine Kinderarbeit etc., aber wir verkaufen Dinge jeden Tag für verdammt wenig Geld, wo Kinderarbeit drinsteckt, wo tatsächlich auch Menschenleben drinstecken, wo Umweltkatastrophen drinstecken. Und jetzt zu sagen, wie kann das überhaupt sein, dass wir hier Sachen verkaufen dürfen, die Menschenrechte, die wir eigentlich offiziell bestätigen und schützen möchten, nicht tragen. Also sprich, wir brauchen ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Unternehmen für das gerade stehen müssen, was in den Produktionsländern passiert.
Und wie geht ihr daran?
Es gibt dafür eine Initiative für das Lieferkettengesetz. Das ist, ob ich das jetzt richtig wiedergebe. Also es gibt den Vorschlag, wir brauchen ein Lieferkettengesetz, eben wegen der eben genannten Gründe. Und die Wirtschaftslobbyisten, das ist jetzt wirklich sehr überspitzt, sagen so, nö, ist ungünstig, ist schlecht fürs Geschäft. Und die Politik sagt dann, ja gut, dann machen wir es ein bisschen schwächer. Und die Gesellschaft, auch etwas überspitzt, sagt jetzt, nein, bitte nicht. Wir wollen da ein ernsthaftes Ding draus machen. Und deswegen gibt es zum Beispiel Unterschriftenaktionen. Kann man auch machen, Lieferkettengesetz googeln oder nicht googeln, sondern sich eine bessere Suchmaschine suchen. Und dann zum Beispiel auch online eine Petition, ja, Unterschrift setzen und sagen, wir brauchen sowas. Und das ist natürlich der Druck der Masse, der hoffentlich auch erhört wird.
Das ist das eine. Das andere ist die Frage nach den Sustainable Development Goals, mhm, heißen die so, ne? Also ja, wo ihr euch ja auch für einsetzt, was jetzt auch von Deutschland aus irgendwie, nee, diesen Binding Treaty, das ist es. Das ja auch so ein bisschen abstrakt wirkt für mich jetzt, mhm, sozusagen, weil die Institutionen, die man da anspricht, ja sozusagen noch weiter entfernt und noch weniger greifbar sind als sowas wie eine Bundesregierung, was eigentlich schon quasi sehr schwer wirkt zu beeinflussen. Also da habt ihr euch irgendwie schwierige mittelfristige Ziele ausgesucht.
Ja.
Auch da die Frage, wie macht ihr das und warum macht ihr das und eben sozusagen in Ergänzung zu oder jenseits, mhm, von irgendwie Aktionen vor Primark, die ja sozusagen sehr greifbar sind. Mhm.
Ja, es ist natürlich letztendlich der Versuch, von allen Seiten zu attackieren. Auf politischer Ebene ist UN Treaty quasi das, was auf EU-Ebene, wie der Name schon sagt, passiert. Das Lieferkettengesetz ist das, was hier gerade auf Bundesebene passieren muss. Und beides ist natürlich in einem Prozess und es geht gerade ganz viel darum, das auf die Agenda zu setzen, auf der Agenda zu lassen und stark zu zeigen, wie unglaublich viele Menschen dafür sind und dahinter stehen. Und das ist halt genau dieser Punkt. So, man kann sich jetzt nicht nur auf dem Sofa zurücksetzen, Socken stricken und sagen, gut, ich habe ein paar Socken weniger gekauft. Klar, das ist wichtig und toll und ein guter Impact, aber es geht halt irgendwie auch so ein bisschen ums Ganze. Und da dann halt zu sagen, wir müssen politisch was machen, weil das, was gerade passiert ist, schlichtweg Ausbeutung. Und wir stehen da eigentlich als Menschen nicht hinter, aber irgendwie drücken wir doch gerne das Auge zu, wenn dadurch unsere Sachen billiger werden.
Ja, wenn jetzt nicht weitere Fragen sind, denke ich, danken wir dir ganz herzlich. Es war sehr anschaulich, sehr lebendig, auch jetzt hier untereinander. Und ich finde, wir sollten dieses Thema immer mal wieder aufgreifen hier und versuchen auch auf die Weise Öffentlichkeit zu schaffen. Herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist und bis zum nächsten Mal. Tschüss.